Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Hallo und herzlich willkommen zum Lagerbericht. In dieser ganz besonderen Folge heute haben wir die Schauspielerin Annika Preil bei uns zu Gast. Sie ist vielen von Ihnen bestimmt bekannt aus der Kinderserie Anna und die wilden Tiere. Und falls nicht, dann kann ich nur eine ganz große Empfehlung aussprechen. Ich bin selber großer Fan. Annika ist aber nicht nur Schauspielerin in tollen Kinderserien, sondern auch Patin unseres Independent Girl Programms und große Unterstützerin der Zeltschule und ist deswegen hier bei uns, um sich mit Jacqueline über die Arbeit der Zeltschule, über Bildung und über Emanzipation im Allgemeinen zu unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei unserem Zeltschule-Podcast. Wir haben heute, wie schon letzte Woche angekündigt, einen ganz besonderen Gast, nämlich die Annika Preil, die uns ja schon seit einigen, ja man kann schon fast sagen Jahren, weil sie war schon das letzte Jahr bei uns dabei, unterstützt dankenswerterweise. Und heute ist sie zu uns ins Büro gekommen, um einen Podcast aufzunehmen, damit wir uns seit unserem letzten Insta-Talk endlich mal wieder ausführlicher unterhalten können. Und das freut uns natürlich ganz besonders. Also guten Morgen, Annika, und vielen Dank, dass du da bist.
Ja, guten Morgen, Jacqueline. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe zwar meinen eigenen Podcast, aber ich war sonst noch nie bei einem Podcast eingeladen und ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir weniger technische Probleme haben als bei unserem Insta-Live.
Ja, das stimmt. Das war wirklich der reine Horror. Aber heute haben wir jemanden, auf den wir alle schieben können. Weil der Louis, der ja normalerweise die Podcasts hier macht, falls Sie den schon vermisst haben beim Zuhören, der sitzt natürlich neben uns und ist für die Aufnahme und alles andere verantwortlich. Und wenn was nicht klappt, dann liegt es auf keinen Fall an Annika und mir, sondern dann liegt es am Louis. Das ist also schon mal auf jeden Fall geklärt. Annika, wie bist du denn zur Zeltschule gekommen? Ich weiß noch, wir hatten, glaube ich, den ersten Kontakt letztes Jahr bei unserer Promi-Auktion. Da hat man ersteigern können, mit dir einen Lama-Ausflug zu machen, wo meine Kinder sehr wütend waren, dass ich es nicht geschafft habe, das zu ersteigern.
Ja, genau, Alpaka-Wanderung.
Das war der erste. Alpaka war das, genau, und nicht das, Lama, sondern Alpaka,
stimmt. Ja, und das war wirklich sehr, sehr toll, das kann ich nur empfehlen. Die Tiere strahlen so eine richtige Ruhe aus, das macht ganz viel Spaß. Aber wie bin ich zu euch gekommen? Tatsächlich habe ich euch bei Stern TV, glaube ich, gesehen und fand es super toll, was ihr macht und habe eigentlich schon lange was anderes machen wollen als nur so die jährliche Spende, die man halt so macht und ich will mich jetzt nicht als Promi bezeichnen, aber in der Position, wo ich bin, ist es ja toll, dass ich auch die Möglichkeit habe, da solche Projekte zu unterstützen und deswegen war ich schon so ein bisschen am gucken, was ich machen könnte und dann ganz unverhofft, kurz nachdem ich euch eben im Fernsehen gesehen hatte, wurde ich von euch kontaktiert und zwar über eine Mitarbeiterin, die glaube ich jetzt leider gar nicht mehr da ist,
genau,
die wiederum mit dem Regisseur von Anna und die wilden Tiere oft mit den Hunden spazieren geht und die hat gemeint, sag mal, das wäre doch was.
Also das war praktisch eine Fügung, das sind ganz viele Sachen zusammengekommen, dass das dann geklappt hat.
Ganz genau, ich glaube, es sollte so sein.
Da sind wir aber sehr froh, das freut mich. Du machst ja praktisch mit Anna und die wilden Tiere selbst sowas wie Bildungsarbeit. Und bei uns geht es ja auch ganz viel um Tiere, weil wir haben ja ganz viele wilde Tiernamen. Was aber ganz viele nicht wussten, was ich auch bis vor kurzem nicht wusste, ist, du bist eigentlich Lehrerin.
Ja, also ich habe nie als Lehrerin gearbeitet, aber ich habe Grundschullehramt studiert, das stimmt. Ich habe das Studium auch fertig gemacht. Ich drehe ja schon, seit ich 2 Jahre alt bin und
im Ernst?
Ja, ganz viel geschauspielert als Kind und nach dem Abitur war es dann so, soll ich auf eine Schauspielschule gehen und meine Eltern haben dann gesagt, nee, komm, mach was Vernünftiges, da wirst du immer Probleme haben, einen Job zu finden und dann habe ich mir gedacht, okay, was mag ich noch gern? Ich liebe Kinder und Dann habe ich mich dazu entschieden, Grundschullehramt zu studieren, habe aber während dem Studium ehrlich gesagt immer gehofft, dass irgendwie der Job um die Ecke kommt, von dem ich mich finanzieren kann. Und tatsächlich, kurz vor Ende des Studiums, kamen dann die wilden Tiere ums Eck. Und das mache ich ja jetzt auch schon seit 7,5 Jahren, also echt schon eine ganze Weile. Und dann habe ich während den ja, während den Dreharbeiten mein Studium noch abschließen können, habe aber dann tatsächlich nie als Lehrerin gearbeitet. Also ich habe das erste Staatsexamen gemacht und dann seitdem bin ich Vollzeit Tierreporterin.
Ja, das ist mal ganz lustig, weil wenn ich interviewt werde, denken die also ganz viele Leute denken automatisch vielleicht, weil wir eben Schulen dort bauen, dass ich Lehrerin sei. Und wenn ich das dann aufkläre und sage, nee, nee, um Gottes Willen, ich habe nichts mit, ich möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden, dann sind die Leute immer ganz überrascht, dass jemand, der nicht selbst Lehrerin ist, sich für Bildung oder Schulen engagiert. Aber tatsächlich ist es ja so, dass einfach Bildung überall und für jeden gleich wichtig sein sollte. Und du bist ja jetzt selbst Mama geworden. Und ich weiß, dass das bei mir meine Sicht auf Bildung und wie Kinder aufwachsen sollen nochmal komplett verändert hat im Vergleich zu bevor ich Kinder hatte. War das bei dir auch so?
Ja, also man hat irgendwie eine ganz andere Sensibilität dafür, dass es nicht allen Kindern so gut geht wie unseren hier. Das nimmt einen sehr mit, wenn man darüber nachdenkt. Das stimmt. Ich schäme mich fast dafür, wie selbstverständlich ich eigentlich Bildung für mich immer genommen habe. Das ist einem als Schüler gar nicht so bewusst.
Ja, ich glaube, das geht uns allen so.
Ja. Und es ist einem auch gar nicht bewusst, wie toll das eigentlich ist, dass man das hat und was das für ein Privileg ist. Also ich weiß nicht, ich glaube, den meisten geht es so, dass man Schule eigentlich eher doof findet, während man drin ist. Und erst wenn man raus ist, denkt man sich, oh, das war eigentlich doch ziemlich toll. Ja. Doch, also Bildung ist wirklich was sehr, sehr Wichtiges, was im Idealfall jedem Menschen auf der Welt zustehen sollte.
Ich hatte gestern wieder eine Schultournee. Praktisch hatte ich gestern einen Tag, wo ich 8 Vorträge an 3 verschiedenen Schulen gehalten habe.
Boah.
An Grundschulen. Und ich stelle immer ganz gern den Kindern die Frage, wenn wir erst darüber sprechen, dass Kinder aus Syrien in den Libanon geflohen sind, weil dort Krieg ist, weil sie in ihren eigenen Städten, ihrer eigenen Straße nicht mehr sicher sind, ihr Zuhause verlassen müssen und dann eben im Libanon sind, wo sie nur in Zelten leben können und wo es keine Möglichkeit für Schule gibt. Und dann stelle ich immer gern die Frage, und warum bei allem, was sie nicht haben in diesen Camps, bei allem, was sie bräuchten, warum fangen wir ausgerechnet mit der Schule an? Warum bauen wir nicht einen Spielplatz oder einen Swimmingpool? Da ist es 10 Monate im Jahr total heiß. Warum bauen wir denn eine Schule? Und dann hat tatsächlich gestern ein Kind zu mir gesagt, ja, die haben ja schon Krieg erlebt, die haben schon genug mitgemacht. Und wir haben dann so 10 Minuten gebraucht, bis die Kinder selber dahin gekommen sind, zu sagen, na ja, aber wenn sie eben nicht zur Schule gehen, dann können sie ja später nicht arbeiten, kein Geld verdienen und nicht unabhängig sein. Aber wir haben dann auch darüber gesprochen, dass wir in unseren Schulen auch eine Anwesenheitsliste führen. Und wir unterrichten ja im Schichtbetrieb, also wir haben für die Jüngsten die Vormittagsschicht und für die Mittleren die Mittagsschicht und für die Ältesten die Abendschicht, weil unsere Schulen viel zu klein sind, als dass wir alle in verschiedenen Klassen gleichzeitig unterrichten könnten. Nur durch diesen Schichtbetrieb ist gewährleistet, dass jedes Kind jeden Tag Unterricht hat. Mhm. Und ich habe ihnen dann erzählt, bei uns werden die Anwesenheitslisten geführt, nicht weil wir Angst haben, dass jemand schwänzt, sondern weil wir Angst haben, dass sich die Kinder, die am Vormittag dran waren, am Nachmittag wieder anstellen. Mhm. Und da müssen die Eltern dann wirklich sagen, es tut mir leid, wir haben nicht Platz für alle. Du kannst nur einmal am Tag und komm bitte erst morgen früh wieder. Und das war für die Kinder dort also auch unvorstellbar, diese Vorstellung, dass man am Nachmittag am Fenster der Schule hängen könnte und sich denkt, oh, ich will wieder rein, bitte lass mich nochmal. Und das ist sehr interessant, diese Diskrepanz zu sehen, weil das natürlich auch bei meinen Kindern, die das ja miterleben dort, meine Kinder könnten sich das auch nicht vorstellen, am Nachmittag nochmal freiwillig eine zweite Runde zu machen. Also es ist schon immer wieder faszinierend für mich, was für einen Unterschied es macht, wenn Kinder einfach über Jahre erlebt haben, wie es ist, nicht zur Schule gehen zu können. Und wie dumm sich manche von ihnen fühlen. Also mir sagen so oft 11-, 12-jährige Kinder, die noch nie in der Schule waren und zu denen ich dann sage, aber ab jetzt bauen wir ja eine Schule und ab nächste Woche gehst du dann in die Schule und dann lernst du ganz schnell lesen und schreiben. Und die sagen mir dann oft, nee, ich glaube, ich bin zu dumm dafür. Ich bin doch schon so alt. Ich müsste das längst können. Und wie wissbegierig die dann eben sind, wenn sie die Möglichkeit haben und wie viel sie so schnell wie möglich aufsaugen wollen, auch aus Angst davor, dass die Schule wieder schließen muss. Ich glaube wirklich, dass das kaum zu vermitteln ist, weder in Vorträgen noch eben, wenn man sie, meine Kinder, selbst mit beobachtet und miterlebt, ist das, glaube ich, für uns gar nicht vorstellbar, weil wir eben mit Schule so oft als, oh, das nervt und 13 Jahre und...
Ja, aber wenn man sich mal vorstellt, was man ohne die Schule alles nicht könnte, man ist eigentlich in vielen Bereichen gar nicht lebensfähig. Man kann nichts lesen, man kann nicht ausrechnen, wie viel was kostet und man ja, hat irgendwie ganz andere Zukunftschancen als jemand, der eben die Möglichkeit hat, das alles zu lernen. Und,
also gut, mein Sohn würde dir da jetzt sofort widersprechen und dir anhand mehrerer Beispiele belegen, dass 95% dessen, was er ist jetzt in der 6. Klasse, lernt, nie wieder, aber wirklich nie wieder irgendwo gebraucht wird.
Ja, das mag auch so sein. Und ich muss auch zugeben, ich habe natürlich mehr als die Hälfte von dem, wahrscheinlich auch Richtung 90% von dem, was ich in der Schule gelernt habe, auch wieder vergessen. Aber ich glaube, es bildet trotzdem so den Grundpfeiler. Und was man ja auch sagen muss, die Schule ist irgendwie so ein sicherer Ort, in dem man sich, oder zumindest war es bei mir so, in dem man sich aufgehoben fühlen kann. Und es ist einem auch erst so im Nachhinein bewusst. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hat gar nicht die Möglichkeit, irgendeine Bildung zu bekommen, was bleibt dem dann als Erwachsener nämlich gar nicht so viele Möglichkeiten, außer sich vielleicht auch einer extremistischen Gruppe anzuschließen. Ja,
genau.
Und da ist es natürlich leicht, aus unserer Warte zu sagen, ja, wie kann man das denn machen? Aber wenn einem nichts anderes übrig bleibt, ist man natürlich froh, wenn einen jemand aufnimmt und sagt, hier, ich habe was für dich, was du machen kannst.
Genau, weil diese Generation ja auch gar keine Möglichkeit hätte, neutrale Informationen irgendwoher zu bekommen, wenn sie nicht lesen und schreiben lernen. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass der sichere Ort, den du erwähnt hast, für unsere Zeltschule-Kinder wahnsinnig wichtig ist, weil sie ja, also sie sind in diesen provisorischen Camps und sie leben in klitzekleinen Zelten mit ihrer Familie, die nicht möbliert sind, wo es kein fließendes Wasser und keinen Strom gibt. Sie haben in ganz vielen Fällen keinerlei Spielsachen oder Ähnliches dabei, weil es gar keine Zeit gab, das bei Nacht und Nebel zu packen. Oder selbst wenn Zeit war, sind die meisten Familien zu Fuß geflohen und mussten sich auf das absolut Notwendigste beschränken. Und da gehörten Spielsachen nicht dazu. Also der Alltag von Kindern in Camps ohne Schule sieht tatsächlich so aus, dass sie in ihren Zelten auf dem Boden sitzen und an die Zeltwand starren. Oder dass sie einfach in diesen schmalen Gängen zwischen den Zelten mit Freunden rumlaufen, rumlungern. Was anderes gibt es dort nicht zu tun. Hm. Und wirklich dieses sich zu einer Schule zugehörig zu fühlen und zu sagen, da sind meine Freunde, da ist mein Lehrer, das ist jetzt mein Job für die nächsten Jahre. Ich bin Schüler, ich mache eine Ausbildung, ich schreibe Proben, ich arbeite auf eine Abschlussprüfung zu. Das ist für die meisten Kinder fast noch wichtiger als dieses Bewusstsein, ich kann dann später irgendwann mich selbst ernähren und ich diesen Weitblick haben vielleicht viele noch gar nicht. Ja. Aber dieses, ich habe jetzt im Moment eine Aufgabe und ich gehöre wo dazu. Und es ist auch so ein kleiner Anflug von Normalität wieder, weil viele haben ja ältere Geschwister, die in Syrien bereits zur Schule gegangen sind, die sowas wie einen Schulbus hatten, einen Schulweg, die Fladenbrot gekauft haben auf dem Weg zur Schule, die mit dem Fahrrad zur Schule gefahren sind. All diese normalen Kleinigkeiten kennen unsere Kinder ja gar nicht. Und so der Weg zur Schule und in die Zeltschule gehen zu können, ist dann einfach auch ein bisschen normale Kindheit in einer sehr, sehr anormalen Gesamtsituation, habe ich den Eindruck.
Ja, und eine Aufgabe zu haben, ist, glaube ich, auch was, was jeder nachvollziehen kann, was jeder im Leben irgendwie braucht.
Ja, das stimmt. Das ist auch tatsächlich bei unseren erwachsenen Geflüchteten ein Riesenproblem, weil die erwachsenen Geflüchteten ja ein Arbeitsverbot haben und nichts machen dürfen. Mhm. Und deswegen versuchen wir wirklich alles, was in den Camps an Arbeit anfällt, vom Zeltbau angefangen über die Instandhaltung der Zelte, also wirklich jeden Aspekt, den es da gibt, versuchen wir mit Menschen aus den Camps zu besetzen, weil wir da auch einen Querschnitt durch alle Berufsgruppen haben. Aber es ist tatsächlich, es bricht mir jedes Mal wieder das Herz, dass wenn wir irgendeine Aufgabe zu vergeben haben, so stupide, die in unseren Augen vielleicht auch sein mag, gibt es sofort 60, 70, 80 Leute, die sich draufstürzen und mich anrufen und sagen, kann ich das machen? Wir haben zum Beispiel in unserem Zebra-Camp, haben wir ein, wir nennen es im Scherz immer Supermarkt. Das ist so ein kleines Lagerzelt, in dem wir Dinge aufbewahren, die zu teuer sind, dass wir sie jeder Familie jede Woche zur Verfügung stellen, die aber einfach da sein müssen, falls sie mal jemand braucht. Also sowas wie Verbandsmaterial, Schmerzmedikamente oder auch sowas wie Olivenöl, wenn bei jemandem mitten in der Woche das Olivenöl ausgeht und es kommt erst am nächsten Montag die neue Lebensmittellieferung, dass man da hingehen könnte und Nachschub holen könnte. Man muss natürlich nichts bezahlen, aber wir nennen es trotzdem Supermarkt. Und ich habe da nur so mal beiläufig in die Runde geschmissen, als wir das vor 2 oder 3 Jahren eröffnet haben. Es wäre schön, wenn da dann auch jemand wäre für ein paar Stunden am Tag, der das verwalten würde und der dann aufschreibt, also ich habe jetzt 1 Liter Olivenöl an Familie so und so gegeben, damit wir einfach eine Buchführung darüber haben, wie viel weggeht. Und es haben sich so viele Menschen dafür gemeldet, dass wir jetzt seit 3 Jahren einen Supermarkt in der Zebraschule mit 24 Stunden Öffnung haben.
Boah.
Nicht, weil so viele Leute nachts um 3 Olivenöl bräuchten, aber weil sich einfach so viele beworben haben, dass wir das in 3-Stunden-Schichten eingeteilt haben, um möglichst vielen Leuten eine Aufgabe zu geben.
Ja.
Und der ist jetzt 365 Tage im Jahr 24 Stunden geöffnet. Also
Wahnsinn.
Das sind Öffnungszeiten, da können unsere Münchner Geschäfte nur von träumen im Advent. Aber das ist wirklich, also eine Beschäftigung zu haben, das erleben wir immer wieder, das ist wahnsinnig wichtig für die Menschen dort, für die Erwachsenen wie für die Kinder, dieses sich nützlich fühlen können.
Ja,
das ist wirklich wahnsinnig wichtig.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe mal eine Frage, die ich mir gestellt habe.
Ja.
Du hast ja gerade erzählt, die Familien leben auch in Zelten, also nicht nur die Schule ist in einem Zelt, sondern die Familien leben dort auch in einem Zelt. Wie kann man sich denn den Winter im Libanon vorstellen? Ist es da richtig kalt? Ohne Heizung stelle ich mir das ziemlich ungemütlich vor.
Ist es tatsächlich. Es ist, also wir haben ein sehr, sehr merkwürdiges Klima dort in der BK-Ebene, weil wir einen sehr langen Sommer haben. Der geht im Grunde von März bis Anfang Oktober. Und es ist ein wahnsinnig heißer Sommer. Also da hat es nicht selten 45 Grad in den Zelten, weil sich die wahnsinnig aufheizen. Und ich empfinde das als unglaubliche Belastung, dass die Kinder und die Lehrer auch da den ganzen Tag in dieser stickigen Hitze sind. Und das ist wirklich nicht leicht. Dann haben wir einen kurzen, immer leider sehr nassen Frühling und Herbst, wo es einfach mal 2 Wochen durchregnet. Das ist auch ein Drama, weil die Camps meistens auf so Brachland, sandigem, steinigem Brachland stehen. Und sobald es dann nur 2 Tage regnet, verwandelt sich das in Matsch.
Mhm.
Und wir hatten auch nicht selten dann schon, wenn es wirklich 2 Wochen durchregnet, dass das Wasser kniehoch in den Zelten steht. Und da die Menschen eben nur Matratzen haben, nichts weiter, ist das furchtbar, wenn wir Hochwasser in den Camps haben.
Ja.
Und dann kommt ein sehr, sehr kurzer, aber sehr kalter Winter. Also der dauert meistens nur so 6 bis 8 Wochen. Aber da hat es Minusgrade, wie bei uns. Und da schneit es auch nicht selten. Also da brauchen wir auch wieder, da sind wir wieder beim Thema Beschäftigung. Da haben wir nämlich den Schneeräumdienst. Denn unsere Zeltdächer halten natürlich nur sehr, sehr, sehr wenig Schnee aus. Das heißt, sobald mehr als 10 cm auf den Dächern liegt, wird es schon zu schwer für die Zeltplanen. Und es musste also in der Nacht ständig jemand mit Besen alle Zeltdächer abkehren, damit die nicht einbrechen. Und da haben wir dann einen 24-Stunden-Räumdienst praktisch im Winter in den Camps. Also es sind wirklich extreme Bedingungen, unter denen die Kinder da leben müssen. Nicht nur in der Schule, wo es kalt ist, sondern eben auch zu Hause, wo es dann auch kalt ist im Zelt. Und ich habe da gestern auch bei meiner Vortragstournee mit den Kindern in den deutschen Grundschulen drüber gesprochen. Und die haben mir dann gleich gesagt, ja, sie können das jetzt nachempfinden, weil jetzt zu Corona-Zeiten müssen sie ja ständig neben dem offenen Fenster sitzen. Und da saßen auch wirklich Kinder, die Wolldecken dabei hatten im Unterricht. Die saßen mit ihrer Winterjacke und Wolldecke da neben dem offenen Fenster im Unterricht und haben dann aber gleich gesagt, aber wenn wir mittags nach Hause gehen, dann ist es zu Hause total warm und die Mama heizt extra und weiß, wenn wir kommen, gibt es sofort erstmal eine heiße Suppe. Und sie haben dann sofort auch selber diese Verbindung gezogen, aber die gehen ja nach Hause auch wieder in ein kaltes Zelt. Und das war also selbst auch für die deutschen Kinder total nachvollziehbar, was für eine schlimme Situation das sein muss. Und das ist es wirklich. Und wir versuchen zwar im Winter immer auch durch so provisorische Holzöfen, sowohl in den Schulen wie auch in den Wohnzelten, uns zu behelfen, damit die Situation nicht lebensgefährlich wird in der Nacht mit Minusgraden und wir wirklich Angst haben, dass die Menschen erfrieren. Aber es wird einfach in den Zelten auch mit Heizung nicht wirklich warm. Das ist utopisch. Also wir kommen auch mit der Heizung nicht über 10, 12 Grad. Und das ist schon auf Dauer wirklich kalt. Also kann man nicht anders sagen. Das sind sehr extreme Bedingungen, unter denen da unterrichtet werden muss.
Wahnsinn. Das heißt, sie sitzen dann in ihrem Zuhause mit dicken Jacken und Decken und können sich kaum bewegen, weil es so kalt ist.
Genau, muss man wirklich so sagen, ja.
Boah.
Annika, du bist ja die Patin von unserem Independent Girl Programm, das wir ja ganz neu jetzt dieses Jahr gestartet haben und das mir ganz besonders am Herzen liegt, weil wir in unseren Schulen ja diese Pflichtschulzeit, die es in Syrien und im Libanon gibt, vom 5. bis zum 14. Lebensjahr abdecken. Aber danach, praktisch mit 15, haben die Mädchen ihren Abschluss gemacht, die Jungs natürlich auch, und sind eigentlich fertig mit der Schule, es sei denn, sie wollen weiterführende Schulen besuchen. Das kann man aber in beiden Ländern, auch vor dem Krieg schon, nur über Privatschulen realisieren. Diese Privatschulen sind natürlich nicht so, wie wir uns das bei uns vorstellen. Die Privatschule kostet so um die 100 Euro im Jahr. Aber dennoch kann man das einfach nicht auf staatlichen Schulen umsetzen, sondern man muss sich extra um eine weiterführende Bildung kümmern. Und das ist für unsere Geflüchteten natürlich absolut utopisch, dass man die Mädchen auf eine Hochschule schickt, wo sie die Hochschulreife noch erreichen können. Und deswegen ist für ganz viele junge Mädchen, wenn sie mit 15 fertig sind, der Weg, der einzig möglich erscheinende Weg aus den Camps raus, für viele Familien der, die Mädchen zu verheiraten mit sehr viel älteren, oft völlig fremden Männern, die aber vermeintlich gut situiert sind oder zumindest aus der Sicht eines geflüchteten Campbewohners gut situiert sind, sodass die Mädchen eben eine Chance haben, es aus den Camps rauszuschaffen. Und da haben wir ja angesetzt, das möchten wir eben nicht. Und du unterstützt uns dankenswerterweise dabei. Warum lag dir dieses Thema auch so am Herzen?
Ja, auch da ist es natürlich nach wie vor das Gleiche, dass jeder irgendwie dieselben Chancen haben sollte im Leben, was natürlich unrealistisch ist. Aber je mehr man das unterstützen kann, umso besser natürlich. Und die Vorstellung, als junges Mädchen so abhängig von irgendeinem Mann zu sein, den ich gar nicht wirklich kenne, stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor. Und im Umkehrschluss bedeutet das ja auch eigentlich, dass sie dann Kinder kriegen und irgendwie Hausfrau sind, oder? Genau. Was bedeutet das für ein junges Mädchen, verheiratet zu werden?
Ja. Also die Mädchen, die mit 15 Jahren verheiratet werden, sind spätestens mit 17 auch Mutter. Spätestens.
Wahnsinn. Ja, und die haben viele von denen bestimmt ein Riesenpotenzial, was halt leider gar nicht ausgeschöpft werden kann. Und ich finde, wir Frauen müssen zusammenhalten.
Auf jeden Fall.
Und je unabhängiger wir uns machen können, umso besser. Ja, also das finde ich ein ganz, ganz tolles Programm und unterstütze das wirklich auf allen Ebenen. Du hast mir ja auch gesagt, es ist allerdings gar nicht so einfach für die Mädchen, wenn sie auf eine Privatschule gehen, da überhaupt hinzukommen, weil es auch sehr gefährlich ist und die Wege meist sehr weit sind, oder?
Genau, so ist es. Es gibt natürlich, also die meisten Flüchtlingscamps, über 2000 sind es allein in der BK-Ebene, das ist unfassbar, sind eben dort in diesem Grenzgebiet, in diesem Tal direkt an der syrischen Grenze. Und dort gibt es natürlich nur sehr, sehr wenige Schulen. Und die sind manchmal nur 3-4 Kilometer entfernt, manchmal aber auch 20 oder 25. Und es wäre, selbst wenn man nur 3-4 Kilometer von der Schule entfernt wohnt, würden die Eltern einem 15-jährigen Mädchen niemals erlauben und auch mit Recht niemals erlauben, jeden Tag dorthin zur Schule zu laufen und am Nachmittag wieder zurück. Mhm. Weil der Libanon hat ja eine Menge Probleme immer schon gehabt und hat jetzt seit den Explosionen im letzten Jahr noch eine Menge Probleme mehr. Aber eins der Hauptprobleme war immer schon dieser Konfessionalismus, der im Land herrscht, dass einfach für jede der 17 anerkannten Religionsgruppen im Grunde andere Regeln, andere Gesetze, kann man fast sagen, herrschen. Und wenn einer geflüchteten Frau oder einem geflüchteten Mädchen im Libanon etwas passiert, dann ist das nicht automatisch ein Straftatbestand. Das würde also zunächst mal niemanden kümmern, ob es da sexuelle Übergriffe gibt oder sogar, ob sie getötet wird. Das gab es, solche Fälle gab es immer wieder und das hat keinerlei Priorität für die libanesische Regierung und für die Polizei bezüglich der Ermittlungen. Sowas passiert und da kann man nichts machen und das interessiert im Grunde niemanden. Also das ist ein mehr oder weniger recht und schutzloser Raum für diese Mädchen. Und deswegen ist es so, dass die meisten Geflüchteten, tatsächlich nicht nur die Mädchen, sondern die meisten Geflüchteten ihre Camps nie verlassen. Und um die Eltern überhaupt zu überzeugen, die durchaus eine Einsicht haben, dass es natürlich gut für ihre Töchter wäre, eine höhere Bildung zu erhalten und unabhängig zu sein, da sind die Eltern total dafür. Aber damit das die Angst überwiegt, den Mädchen könnte was passieren, müssen wir unbedingt gewährleisten, dass wir selbst die Mädchen in die Schule fahren und sie auch von dort wieder abholen und dass wir auch vor Schulschluss wieder an der Schule sind, sodass die Mädchen auf keinen Fall in eine Situation geraten, wo sie eine Viertelstunde am Straßenrand warten müssen, bis unser Auto sie wieder zurückfährt. Und das alles muss unbedingt gegeben sein, damit die Mädchen überhaupt sicher dort diese Schule besuchen können und dann auch wieder nach Hause kommen. Das ist traurig, aber wahr.
Ja, und du hast jetzt gesagt, ein Auto, das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass das jetzt derzeit sehr wenige Mädchen sind, die das machen. Und da lohnt sich jetzt kein Schulbus, wie wir das haben.
Ein Schulbus ist ein Problem für sich im Libanon, okay. Weil der Libanon hat im Grunde keine öffentliche Verkehrsmittelstruktur. Also im Libanon hat eine Familie mit 4 Personen 5 Autos. Die gehören alle der Bank, aber es braucht jedes Familienmitglied quasi mindestens ein Auto, weil du dich anders im Libanon nicht fortbewegen kannst. Und okay. Wir haben es mittlerweile geschafft, also wir haben tatsächlich, als wir damit angefangen haben, wir haben ein Zeltschule-Auto, das ist so ein kleiner Lieferwagen, mit dem wir alle möglichen Sachen, Schulmaterialien von unserem Lager dort in die Schulen transportieren und so weiter. Und wir haben tatsächlich, als wir mit den Independent Girls angefangen haben, mit diesem kleinen Lieferwagen peu à peu die Mädchen in die unterschiedlichen Schulen gefahren. Und mittlerweile haben wir es geschafft, einen Bus aufzutreiben, der uns zwar immer wieder Probleme macht, weil es gibt auch keine, der Bus kommt aus der Türkei und alle Ersatzteile kommen auch nur aus der Türkei und wir hadern jeden Tag mit ihm. Aber mittlerweile haben wir tatsächlich einen Bus, der die Mädchen zu den Schulen fahren kann. Im Moment ist es aber nicht gar nicht so schlimm, dass der Bus nicht funktioniert, weil tatsächlich die libanesischen Schulen auch im Distanzunterricht sind. Das heißt, die Privatschulen machen keinen Präsenzunterricht im Moment, sondern die Mädchen werden in den Camps unterrichtet, also via Laptop. Mhm. Was uns wiederum vor neue Probleme stellt, weil wir auch eigentlich keinen Strom in den Camps haben. Wir haben pro Camp vielleicht 4, 5, 6 Steckdosen, die wir so aus der nächsten Gemeinde, aus dem nächsten Dorf mehr oder weniger illegal anzapfen. Und wir waren noch nie in der Situation, dass wir auf einen Schlag pro Camp jede Nacht 40 Laptops laden müssen, was wir jetzt müssen, weil die Mädchen sonst am nächsten Tag ihren Distanzunterricht nicht fortsetzen können. Also das war auch wieder schwierig, aber das klappt jetzt. Und tatsächlich wäre das natürlich für die Familien, man traut es sich kaum zu sagen, der Idealfall, dass der Distanzunterricht bestehen bleibt und die Mädchen tatsächlich die weiterführende Schule besuchen können, ohne sie direkt aufsuchen zu müssen. Denn das würde natürlich die optimale Sicherheit für die Eltern gewährleisten und würde bei den horrenden Benzinpreisen, die wir jetzt gerade im Libanon haben, also wir haben bei unserer letzten Reise, haben wir 10 Liter für $35 getankt, uns auch diesen Schulbus, dieses Schulbus-Debakel ersparen. Also deswegen sind wir da im Moment ganz froh, dass wir die Situation haben, in unseren Schulen dürfen wir mit Masken unterrichten, im Präsenzunterricht, weil für die Kleinen ist es ganz schrecklich, wenn sie zu Hause in ihren Zelten sitzen müssen und dort nur alleine Unterricht machen müssen, via Arbeitsblätter, die verteilt werden. Aber unsere großen Mädchen dürfen im Distanzunterricht unterrichtet werden. Also das ist für uns jetzt tatsächlich gerade im Moment, muss ich sofort auf Holz klopfen, eine ideale Situation.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wie ist denn überhaupt die Situation in den Camps mit Corona? Ich meine, wir haben hier das Luxusproblem, dass sich Leute nicht sicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen. Wir haben den Impfstoff.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, in den Camps kommen die Leute wahrscheinlich nicht so an den Impfstoff ran, oder?
Nee, definitiv nicht. Also ich habe mir große, große, große Sorgen gemacht, als es Anfang letzten Jahres mit Corona losging, weil von vornherein klar war, dass wir unter keinen Umständen irgendwie Abstand halten können in den Camps. Also es leben teilweise 15 Personen auf engstem Raum in einem Zelt und das nächste Zelt ist nur 30, 40 Zentimeter entfernt und da leben wieder 15 Personen. Und auch in den Schulen sitzen an Zweiertischen generell immer 4 Kinder. Anders könnten wir sie gar nicht unterbringen. Teilen sich auch manchmal die Schulbücher oder die Stifte, weil wir nicht genug für alle haben. Also Abstand war absolut aussichtslos für uns. Und deswegen hatte ich am Anfang wirklich Angst, dass es zu einem Massensterben bei uns in den Camps kommt, weil wir ja auch keinerlei Zugang zu wirklicher medizinischer Versorgung haben. Also eine wirklich starke, schwere Covid-Erkrankung in unseren Camps würde niemals behandelt werden können, weil es im ganzen Libanon gibt es 60 Intensivbetten und keins davon wird jemals einem syrischen Flüchtling zur Verfügung gestellt werden. Das ist völlig aussichtslos.
Ja.
Und deswegen haben wir früh auf Prävention gesetzt, haben doppelt so viel Wasser gekauft für die Camps wie normalerweise, damit die Kinder sich 10-mal am Tag Hände waschen können. Haben Desinfektionsmittel verteilt, haben Mundschutz verteilt. Aber ich dachte trotzdem, das wird alles nichts nützen. Wir kriegen auf jeden Fall Corona in die Camps. Dann ist es aber so, dass wir nicht nur keinen Impfstoff bekommen, wir hatten letztes Jahr auch noch nicht mal Tests. Also wir können erst testen, seit es in Deutschland die Schnelltests für alle zu kaufen gibt und ich sie also hier kaufen kann und kofferweise mit in den Libanon schleppen kann, sonst hätten wir da bis heute keine in den Camps. Wir hatten schon vor dieser Schnelltestphase aber immer wieder Menschen mit Symptomen, die wir dann in selbst provisorisch gebaute Quarantänezelte isoliert haben, bis einfach die Symptome abgeklungen sind und sie eine Woche symptomfrei waren. Dann haben wir sie in die Camps zurückkehren lassen. Ob das tatsächlich Corona war, werden wir jetzt im Nachhinein nie feststellen können, weil wir konnten sie ja nicht testen. Aber wir hatten auf jeden Fall keine Todesfälle, was ich am Anfang nie für möglich gehalten hätte. Und wir hatten relativ wenig auch solche Symptomfälle, die wir isolieren mussten, also bis zum heutigen Tag 82 in allen unseren Schulen im Libanon. Was in Anbetracht dessen, dass wir mehrere tausend Schulkinder haben mit ihren Familien, ja unglaublich wenig ist. Mhm. Also ich glaube, da kommt uns zugute, dass die Menschen so ein abgeschottetes Dasein führen, dass sie eben so gut wie nie die Camps verlassen und auch niemand in die Camps kommt. Das ist, glaube ich, da der Vorteil. Ja. Wir kämpfen natürlich seit Monaten dafür, dass wir eine Impfung bekommen. Aber die libanesische Regierung, die zwar von Europa Impfstoff gespendet bekommen hat und ihn auch verimpft, ist der Ansicht, dass das Sache des UNHCR ist. Und der UNHCR antwortet leider gar nicht auf Anfragen nach Impfstoff. Und deswegen fürchte ich, ist das bei uns noch in weiter Ferne. Und
bis dahin muss ich kurz nachfragen, weil das bestimmt viele Zuhörer wie ich auch nicht wissen. Was ist der UNHCR?
Der UNHCR ist die UN praktisch.
Ah, okay.
Ja, gut. Genau. Und da haben wir bis jetzt aber leider noch nichts gehört.
Okay.
Also wir rechnen nicht in nächster Zukunft mit der Impfung leider.
Aber du gehst davon aus, wenn das irgendwann möglich sein wird, dann sind die Leute auch sehr froh, sich impfen lassen zu können.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ich schon feststelle, dass die Panik vor Corona dort nicht so groß ist, wie sie das bei uns ist, weil die Menschen einfach so viel Schrecklicheres erlebt haben. Die hatten schon so viele, sehr viel greifbarere lebensbedrohliche Situationen hinter sich, selbst die Kinder, als jetzt dieses unsichtbare Virus. dass die Panik davor nicht so groß ist. Aber natürlich hat jede Familie ein Handy und jede Familie benutzt das Handy, um Akku zu sparen, eigentlich nur, um Kontakt mit den zu Hause gebliebenen zu halten und um Nachrichten zu sehen. Und natürlich sehen auch die Geflüchteten alle in den Nachrichten, dass weltweit Hunderttausende von Leuten daran mittlerweile gestorben sind. Und sie sind sich sehr bewusst daran, darüber, dass sie auf keinen Fall eine Chance auf einen Krankenhausaufenthalt hätten, wenn sie schwer erkranken. Also das ist den Menschen schon klar. Und sie würden sich sehr, sehr gerne impfen lassen, wenn das möglich wäre.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen von unserem Independent-Girls-Thema abgekommen, gell? Aber das hatte mich jetzt einfach noch so interessiert.
Wenn du einmal da bist, müssen wir über alles reden können. Das ist völlig klar.
Ja, in dem Independent-Girls-Programm geht es ja nicht nur darum, dass die Mädchen auf weiterführende Schulen geschickt werden, sondern ihr habt auch ganz tolle Workshops.
Genau.
Und du hast mir auch vorhin ein bisschen was gezeigt, was die Frauen ja, da alles gezaubert haben.
Also wir möchten ja natürlich, weil wie bei uns auch, ist nicht jedes Mädchen oder jedes Kind dafür gemacht, jetzt einen Hochschulabschluss zu machen. Ganz viele Mädchen haben nicht die Neigung dazu, noch weiter zur Schule zu gehen oder die möchten viel lieber was Praktisches machen, einen Beruf erlernen oder ähnliches. Und das ist im Libanon sehr, sehr schwierig. Für unsere Independent Girls in Syrien ist das sehr viel leichter, weil da erste kleine Betriebe wieder versuchen zu öffnen, zumindest in den Gebieten, die nicht mehr kriegsrelevant sind. Und da haben wir mittlerweile Mädchen in der Ausbildung zu Steinmetzinnen, zu Elektrikerinnen, zu also wirklich alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, haben wir da Mädchen jetzt schon als Azubinen untergebracht und die sind auch ganz stolz und glücklich. Im Libanon ist diese Berufsausbildung sehr viel schwieriger, weil es ja da eben das Arbeitsverbot gibt für die erwachsenen syrischen Flüchtlinge. Und deswegen können wir da nur an Berufsbildung anbieten, was wir in den Camps anbieten können. Das heißt, wir haben zum Beispiel junge Mädchen in der Ausbildung zu Bäckerinnen in unserer eigenen Bäckerei. Wir haben junge Mädchen in der Ausbildung zu Köchinnen in unserer eigenen Suppenküche. Wir haben mittlerweile eine eigene Medizinstation, die besetzt ist mit zwei Ärztinnen, zwei Hebammen und zwei Krankenschwestern. Und da haben wir auch als Krankenschwestern und als Hebammen-Azubis mehrere Mädchen mit untergebracht. Und die allermeisten Mädchen können wir aber tatsächlich bei unseren Handarbeitsworkshops unterbringen. Weil Handarbeiten was ist, wovon man im Libanon und in Syrien und generell im arabischen Raum immer noch leben kann. Da lässt man Sachen machen für ein großes Fest oder für eine Hochzeit. Die kauft man nicht einfach, sondern die lässt man nähen oder lässt man besticken. Und wer sowas kann, der kann damit wirklich gutes Geld verdienen. Und das möchten wir den Mädchen beibringen, damit sie, wenn sie dann nach dem Krieg zurückkehren können, sich durch diese Handarbeiten auch ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und da gibt es eine Menge Pflicht. Und das Pflichtprogramm sind die vielen, vielen Kleidungsstücke und anderen Dinge, die in den Camps gebraucht werden. Das ist das, was der Workshop hauptsächlich herstellt. Kinderkleidung, Winterkleidung, Unterwäsche auch für die Kinder und ihre Familien. Und das macht natürlich alles jetzt nicht so wahnsinnig Spaß. Aber 20% des Workshops bringe ich mit hierher nach Deutschland, um es hier zu verkaufen, damit die Erlöse aus dem Online-Shop dort auch wieder die Workshops finanzieren. Das ist so unser Ziel. Und die Sachen, die ich mit hierher bringe, die machen natürlich viel mehr Spaß. Das ist sozusagen die Kür, weil da kann man sich so richtig austoben. Da designen die Mädchen auch ganz tolle bestickte Ledertaschen und sagen, das würde den Frauen in Deutschland doch gefallen. Oder ganz viele Kuscheltiere. Wir haben jetzt für Weihnachten, haben sie sich extra überlegt, Weihnachtsrentiere und eine Lebkuchenfrau, eine gestrickte und also wirklich ganz tolle, fantasievolle Dinge, die sie auch wunderschön ausarbeiten und das macht ihnen unheimlich viel Spaß und da sind sie auch sehr, sehr stolz drauf, wenn ich ihnen dann rückmelde, das ist mittlerweile schon ausverkauft und die Leute lieben das und da habt ihr euch was Tolles überlegt. Da sind die Mädchen dann unheimlich stolz. Und du hast ja unser tolles Zimmer gesehen,
ja, in
dem wir hier die Sachen auch anbieten. Wir haben jetzt in der Adventszeit zweimal verkaufsoffene Sonntage praktisch, wo wir zweimal am Nachmittag da sind, damit man uns direkt hier besuchen kann, weil wir gar nicht alles, was wir haben, in den Online-Shop stellen können. Das würde die Möglichkeiten sprengen. Und der Louis, der ja neben unserem Podcast-Experten auch unser Shop-Verpackungsexperte ist, würde ausflippen, wenn wir alle diese 200 verschiedenen Artikel im Online-Shop hätten. Deswegen gibt es auch, wenn man den Online-Shop gut kennt, bei uns auf jeden Fall noch was zu entdecken, wenn man vorbeikommt. Und jetzt am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr für alle Münchner oder Münchner in der Umgebung, die zuhören, kommt gerne vorbei. Es gibt bestimmt was zu entdecken, was ihr als Weihnachtsgeschenk sehr, sehr gerne verschenken könnt und damit große Freude schenkt.
Ja, also wirklich sehr tolle Sachen wurden da gemacht. Ich bin ganz begeistert und ich finde es auch Wahnsinn, wie die das hinbekommen haben, dass wenn sie jetzt zum Beispiel einen Lebkuchenmann machen, dass dann alle Lebkuchenmänner gleich aussehen und nicht jeder so seinen eigenen macht. Wenn ich einen machen müsste, ich glaube, das würde anders aussehen.
Ja, also das ist, meine Stärke ist das auch nicht, aber es macht ihnen wirklich wahnsinnig viel Spaß und es macht ihnen auch, habe ich das Gefühl, deswegen so viel Spaß, weil sie sich treffen, um gemeinsam zu handarbeiten. Sowohl die Mädchen wie auch die erwachsenen Frauen, die ja auch in unseren Handarbeitsworkshops sind. Und dieses Zusammensein von Frauen, dieses gemeinsam da zusammensitzen, handarbeiten und sich den ganzen Tag eben auch austauschen, in dieser relativ intimen Situation und dieses Feststellen, alles, was ich mir an Sorgen mache oder was mir an Schlimmem passiert ist, ist ganz vielen anderen auch so passiert und ganz viele andere machen sich genau dieselben Sorgen und Gedanken. Und das hat was sehr Therapeutisches auch für die Frauen, das stelle ich immer wieder fest. Und das war auch wiederum in der Corona-Zeit, wo wir wirklich gezwungen waren, dass jede Frau Materialien mit in ihr Wohnzelt nimmt und dort alleine handarbeitet, haben die Frauen das als wahnsinnigen Verlust empfunden, eben nicht zusammenzusitzen und sich währenddessen zu unterhalten und diese Gespräche zu führen. Also das darf man nicht unterschätzen, was Frauen sich auch emotional gegenseitig geben können, wenn sie die Gelegenheit dazu haben.
Total. Reden ist ja auch irgendwie was ganz Wichtiges, seine Sorgen und Ängste zu teilen. Genau. Und kann mir gut vorstellen, dass die genug Sorgen haben, die sie miteinander teilen möchten.
Ja, das stimmt. Ja. Reden ist etwas total Wichtiges, deswegen freue ich mich total, dass du heute hergekommen bist, Annika, und wir die Gelegenheit zum Reden hatten. Und ja, ich hoffe, Dank. Wir können das ganz bald mal wiederholen, gerne. Weil wir hätten noch ganz viel Redestoff, habe ich das Gefühl. Es würde uns in absehbarer Zeit noch nicht ausgehen. Nur unsere Zeit ist leider schon wieder am Ende. Aber vielen, vielen Dank. Es hat mir total Spaß gemacht. Dankeschön, dass du da bist.
Danke
und
auch.
Und an alle Eltern, die jetzt zuhören, die ein Kind haben, das ein Anna und die wilde Tiere-Fan ist, so wie meine Kinder zum Beispiel. Anna hat uns eine CD, eine DVD mitgebracht und hat sie hier auch jetzt gerade live signiert. Und wer uns eine E-Mail schreibt, wer den Podcast hört und eine E-Mail schreibt, der kommt in den Lostopf und bis zum nächsten Freitag würden wir dann unter den eingegangenen E-Mails diese DVD verlosen. Und dann ist eine signierte Anna und die wilden Tiere DVD unterm Weihnachtsbaum für eure Kinder. Wenn natürlich jetzt gerade Kinder zuhören, weil wir schon angekündigt haben, dass die Annika heute da ist, dann dürft ihr auch selber eine E-Mail schreiben. Da habe ich nichts dagegen. Also jede E-Mail kommt in den Lostopf.
Ja, viel Glück.
Vielen, vielen Dank, Annika, und bis ganz bald.
Bis bald. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Lagerbericht. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser ganz besonderen Folge. Eine kurze Korrektur noch. Der nächste verkaufsoffene Sonntag bei uns hier im Büro in der Kapuzinerstraße 52 in München findet am 12. Dezember statt, also am 3. Advent, noch genau rechtzeitig vor Weihnachten. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie vorbeikommen und laden Sie ganz herzlich zu uns ein. Und wenn Sie sich für die DVD interessieren, die wir verlosen, von Annika Prall signiert, dann senden Sie doch bitte eine E-Mail an podcast@zeltschule.org. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast allgemein haben, dann gerne auch an diese E-Mail-Adresse. Und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn Sie auf unserer Website www.zeltschule.org vorbeischauen. Dort finden Sie alle wichtigen Infos zu unserer Arbeit und auch unseren Online-Shop, in dem unter anderem die Produkte aus den Women's Workshops, über die vorhin geredet wurde, auch verkauft werden und die sich auch super als Weihnachtsgeschenke eignen und auch noch bis Weihnachten bei Ihnen ankommen werden. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.